Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass das Wohlgefallen Gottes auf deine Kinder heute Morgen ruht. Alle, die an der Geburt Jesu teilnehmen, die sich freuen, auf denen ruht das Wohlgefallen Gottes. Amen. Gott segne uns, lass uns Platz nehmen. Fröhliche Weihnacht wünsche ich allen, die ich gestern nicht gesehen habe. Ich hoffe, dass ihr alle gesegnet worden seid durch die stille Nacht, durch die ruhige Nacht. Mir ging es auch genauso. Kein Verkehr, kein Lärm. Ich denke, wir wachen gar nicht mehr auf. Stille Nacht. Halleluja. Preis Gott. Heute wollen wir über die Hirten uns Gedanken machen. Die Hirten, wir haben ja in der Geschichte dort gelesen. Ich lese Lukas Kapitel 2. Gestern haben wir das volle Evangelium gehört. Heute nur das halbe zuerst einmal oder Teil Evangelium aus dem Lukas Kapitel 2 von Vers 15. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, das ist also erster Weihnachtstag oder Weihnachtsnacht gewesen, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun nach Bethlehem gehen und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Also Gott hat die Geschichte denen kundgetan. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, und dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt wurde. Und es ist interessant, auch da nachher von der Maria heißt es, und sie wunderten sich alle, und Maria behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Also die erste Botschaft, die die Hirten brachten, die brachten nicht den Heiden, nicht den Leuten in Jerusalem, sondern die Botschaft brachten sie der Maria. Und Maria behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott und alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden ist. Also sie haben sich überzeugt, es stimmt, es ist wahr. Jesus ist geboren. Mir geht immer noch dieser Ruf von diesem indischen Pastor durch Haut und Knochen und Mark und Bein. Also Halleluja, aber so unter Salbung. Und dann hat der Anrufbeantworter abgebrochen. Mehr hätte er auch nicht sagen können. Mehr hätte ich auch nicht nötig gehabt. Mehr haben auch die Hirten nicht weiter den Menschen gesagt. Euch ist, oder Halleluja, der Heiland ist geboren. Jesus ist geboren. Vater, ich danke dir für dieses wunderbare Weihnachtsevangelium. Lass die Leute machen, was sie wollen. Lass sie ein materialistisches Fest haben. Lass sie sagen, das ist ein heidnisches Fest. Lass sie sagen, was sie auch haben möchten. Das ist kein kirchliches Fest, das ist ein göttliches Fest. Jesus ist gekommen und Jesus wohnte unter uns, lebte unter uns. Und die Menschen, die ihn kannten und liebten, waren begeistert von Jesus. Und ich möchte auch heute Morgen begeistert sein von Jesus. Halleluja. Amen. Weihnachten ist ein Anstoß der Liebe Gottes. Gott sagt, Prost. Das ist, freut euch, feiert. Jetzt geht's erst richtig los. Jetzt beginnt Weltgeschichte. Jetzt beginnt Evangelium zu greifen. Jetzt kommt Gott auf die Erde. Jetzt wird gefeiert. Vorher war alles nur Religion. Jetzt beginnt die Wahrheit, Wirklichkeit zu werden. Und die Hirten waren die ersten Weihnachtszeugen. Die ersten Weihnachtszeugen. Der Lichtglanz des Himmels umstrahlte sie. Sie sahen den Himmel offen. Ein Engel und dann Milliarden von Engeln. Die Herrlichkeit Gottes war plötzlich auf der Erde. Jubel durchstrahlt die ganze Weihnachtsgeschichte. Obwohl ein Chaos, ein Fiasko, ein Drama, eine Tragödie ist, was hier auf Erden passiert. Aber von oben, von Gott aus, ist Herrlichkeit. Und das ist Evangelium. Hier unten, dein Dasein, mein Dasein, unser Dasein ist Katastrophe. Aber von Gott aus, da senkt sich ein Lichtstrahl, ein Lichtglanz, da ist Herrlichkeit. In einem Weihnachtslied singen wir, freut euch, ihr Christen alle. Freue sich, wer immer kann, Gott hat viel an uns getan. Freut euch im großen Schalle, also mit Echo, mit Vibration, dass er uns so hoch geacht, sich mit uns befreund gemacht. Freude, Freude über Freude, Christus wehret allem Leide. Wonne, Wonne über Wonne, Christus ist die Gnadensonne. Das ist Evangelium. Ein Licht geht auf. Und die Hirten sagten, lasst uns gehen. Lasst uns gehen, lasst uns hier nicht hocken. Wir sind lang genug hier gesessen. Lasst uns gehen, die Geschichte. Sie brachen auf. Die Hirten blieben nicht bei ihrer Gewohnheit sitzen. Ja, das machen wir halt weiter wie bisher. Nein, sie sagten, wenn Gott schon so etwas Großes uns ankündigt mit einem Engel, da muss was Gewaltiges sein. Und sie fassten den Entschluss, wir haben im Lukas 2,15 gelesen, wir gehen nach Bethlehem. Wir gehen nach Bethlehem, was es auch immer heißt. Bethlehem, das ist Brothaus. Bethlehem, das ist die Heimatstadt Davids gewesen, Bethlehem. Wir wollen dort hingehen und dort sehen, was Gott Geschichte macht. Sie wollten sehen, sie wollten prüfen, sie wollten testen, ob es wirklich stimmt. Weißt du, erzählen kann euch jeder was vom lieben Gott. Ob es jetzt Engel sind, ob es Träume sind oder Philosophen sind oder Pastoren sind oder Theologen sind, jeder kann was vom Gott was faseln. Aber wir wollen sehen, ob es wirklich wahr ist. Und zwar so simpel. Gott hat genau gesagt, ein Kind wird geboren, ein Baby liegt in Windeln, liegt in einer Krippe, ist in einem Stall oder Grotte. So, euch ist heute der Heiland geboren. Gestern war das Thema. Die Geburt Jesu war eine Sensation für den Himmel, eine Sensation für die Hirten, eine Sensation für jeden Glaubenden. Und wenn Jesus in unser Leben kommt, Bruder und Schwester, es ist eine Sensation. Halleluja. Es ist ein Wunder, haut alles um, stellt alles auf den Kopf. Es wird alles außergewöhnlich. Und hier macht Gott eine außergewöhnliche Geschichte, Heilsgeschichte, Weltgeschichte. Die Frage ist, wie konnte Gott Mensch werden? Die bewegt alle Jahrhunderte, alle Prediger, alle denkende Menschen. Wie konnte Gott sich so demütigen, so klein werden, sich so verkleinern, dass er Mensch wurde? Das Wunder ist bis heute immer noch unfassbar, unerklärbar, muss es auch nicht erklärt werden. Und weißt du, für Menschen, die nicht glauben, da ist Jungfrauengeburt ein Witz. Poh. Eine Jungfrau wird schwanger werden und so weiter. Die können es nicht verstehen, dass Gott übernatürlich handeln kann und dass er keinen Vater, keine Mutter braucht. Er könnte ganz anders zur Welt kommen, wie er wollte. Aber Gott hat diesen Weg gewählt, der Mutterschaft. Gott wird als Baby. Und sich Gott als Baby vorzustellen, das ist Wahnsinn für religiöse Menschen. Gott so zu reduzieren, Gott so zu verkleinern als Baby, das ist Gottes unwürdig. Ich muss vorstellen, was in Bethlehem geschah, ist Gottes unwürdig. Stall, Krippe, kein Platz in der Herberge. Gottes unwürdig. Und genau da begegnet Gott, wo es Gottes unwürdig ist. Wisst ihr, ich will heute Morgen euch sagen, wo das Evangelium passiert. Das Evangelium passiert nicht in der Kirche. Das Evangelium passiert nicht in Vatikan oder Mekka oder Rom irgendwo oder in New York oder irgendwo in einem Palast oder im Schloss. Das Evangelium passiert dort, wo Menschen unwürdig geworden sind. Gott als Baby, das geht gegen den Strich eines gesunden denkenden Menschen. Es ist unvorstellbar. Wir können an die Auferstehung glauben, das geht noch, an die Himmelfahrt und so weiter. Aber an Jungfrauengeburt, Wahnsinn. Ist Gottes nicht würdig. Gott als Baby, das ist zu kitschig. Ostern und Pfingsten wird von Leuten nicht angezweifelt. Aber ich sage euch eines, Weihnachten wird von den meisten, sogar von Christen, angezweifelt. Weihnachten wird angezweifelt. Ein Gott, der nicht laufen kann, ein Gott, der in die Windel macht, ein Gott, der gestillt werden muss, ein Gott, der wie jeder andere Mensch auch ist und zur Welt kommt. Das ist unvorstellbar. Gott wird einer von uns. Bei den Intellektuellen löst Weihnachten die tiefsten Zweifel aus. Man kennt zwar in der Antike, in den alten Mythen der Griechen und so weiter von Gottessöhnen. Man kann sich vorstellen, dass ein Gottessohn zur Welt kommt. Das ist kein Problem. Das können sich alle Religionen vorstellen, dass Gott einen Menschen schicken kann. Aber nicht so. Zum Beispiel die Griechen glauben an Herkules. Nach der Sage, der Sohn von Zeus als Vater hat eine menschliche Mutter. Das kann man sich vorstellen, dass die Götter eine menschliche Mutter haben. Aber Herkules war kein Gott. Er war einer, der von den Göttern auf diese Erde geworfen wurde. Jesus ist Gott und Mensch zugleich gewesen. 100% Gott und 100% Mensch. Unvorstellbar. Wie mag sowas zugehen? Euch ist heute der Heiland geboren. Und ich habe nachgeguckt, was Heiland wirklich auf Deutsch heißen könnte, würde. Gesundmacher, Heilmacher, Freimacher, der Heiland. Der ist uns geboren, geschenkt worden. Jesus hat uns Gott vorgelebt, er war göttlich und alles spricht, was sein Leben war, war göttlich. Die Engel teilten uns das mit, diese göttliche Realität. Und du sollst ihn Jesus nennen, denn er wird sein Volk selig machen. Jesus sagt einmal selbst später, der Sohn Gottes ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. deswegen kam er. Sein Leben für viele zu geben. Und die tiefste Entwürdigung Jesu geschah am Kreuz von Golgatha. Also Bethlehem und Golgatha können wir voneinander nicht trennen. Dort, hier auch Niedrigkeit, Schmach und Schande. Aber dort Scham und Unwürdigkeit auf dem Hügel Golgatha. Und in dem Römerbrief Kapitel 8 heißt es, er hat seinen eigenen Sohn, der Vater, nicht verschont, sondern für uns alle in den Tod gegeben. Einfach geh, Jesus, jetzt und erlöse die Menschheit. Und die Hirten wollten sehen, was ist das, was Gott uns so gegeben hat? Sein geliebten Sohn, sein Alles, sein Bestes. Wir wollten die Geschichte sehen. Und Jesus wurde schon mal angekündigt vor Jahrhunderten in der Heiligen Schrift. Und sein Name hieß Immanuel. Gott mit uns. Immanuel. Sie wollten sehen, wie Gott den Menschen nahe kommt. Sie konnten sich nicht vorstellen, wie kann der dreimal heilige Gott, der Schöpfer des Universums, der in einem Licht wohnt, wo niemand beikommt, wie kann er runtersteigen und einer von uns werden? Sie bekommen hier ein ganz anderes Gottesbild, als sie nach Bethlehem kommen. Und Geschwister, wenn wir nach Bethlehem kommen, wenn wir Jesus in der Krippe sehen, und wir sollten uns Jesus heute Morgen in der Krippe vorstellen, bevor wir uns als Sohn Gottes, Majestät, König und so weiter, wir besingen immer den falschen Gott. Wir besingen Majestät, König, Herr aller Herren und so weiter. Aber lasst uns sehen den Erniedrigten, den Geringen, den Kleinen, den Schwachen, den hilflosen Gott. Und die Hirten sagten, lasst uns gehen, diesen Jesus sehen. Solange du diesen kleinen Jesus, diesen geringen, diesen unscheinbaren Jesus nicht gesehen hast, kannst du den großen Jesus auch nicht anbeten. Wir müssen zuerst den kleinen kennen. Und hier bekommen die Hirten und die Glaubenden ein ganz anderes Gottesbild. Keine großen Tugenden, keine große Heiligkeit, keine Selbstgerechtigkeit Gottes. Ich bin Gott, der Herr, der Allmächtige, der Schöpfer Himmels und der Erden. Nichts von dem. Keine Gesetzlichkeit, du musst, du sollst und du darfst nicht. Kein kaltes, unnahbares Gottesbild, kein frommer Altar, kein Opfer ist nötig hier, um ihm zu begegnen, dem Sohn Gottes, dem Schöpfer des Universums. Kein menschenfeindliches Bild von Gott, sondern das ist Gott. Das ist Gott. Leute, wir haben ein falsches Bild von Gott. Wir denken abstrakt, so in Figuren, in einem Dreieck. Oder Quadrat oder Kreis oder was. Kein donnernder und drohender Gott. Ich sage es dir. Du sollst meine Gebote halten. Du sollst mir nicht zu nahe treten. Kein feuerspuckender Gott. Diese Gotteserscheinung in Bethlehem ist total anders. Stell das ganze Wissen über Gott auf den Kopf. Mach die ganze bisherige Theologie unbrauchbar, null und nichtig. Hebräer Kapitel 2, Vers 14 bis 18. Ich lese nicht, ich nehme nur Auszug. Gott wird ganz und gar Mensch. An Gebärden wie ein Mensch erfunden. Ein Gott, der etwas fühlt. Ein Gott, der unser Dasein als Menschen versteht. Ein Gott, mit dem was man anfangen kann. Den man nicht nur verehrt, vergöttlicht. Nein, den man in die Arme nimmt und sagt, oh Gott, jetzt kann ich heimgehen, denn meine Augen haben meinen Heiland gesehen. Einen Gott zum Anfassen. Dieser Gott kommt nach Bethlehem. Und dieser Gott hat ein Geburtsdatum und dieser Gott hat einen Geburtsort. Bethlehem. Wie wir alle. Er kam und wirft die ganze menschliche Weisheit über Gott über Haufen. Ganz vergessen. Alles, was du bisher aus den Mythen, aus Religionsunterricht, aus dem Katechismus oder wo auch immer gelernt hast über Gott, kannst alles vergessen. Das ist nicht Gott. Lukas Kapitel 1, Vers 51. Bis 54, da ist was passiert, was angekündigt wird von diesem Jesus, der kommen sollte, was die Hirten gesehen und erlebt haben. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten, er zerstreut im Herzen, die Herzen voll Hochmut sind, er stürzt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Die Hungrigen beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen. Das ist Gott. Alles, was man sich bisher über Gott erdichtete, war Stroh. Alles, was man sich bis zu diesem Augenblick Bethlehem, alles, was man über Gott vermutete, erahnte, erfühlte, alles war Schatten. Und Jesus stellt alles in Schatten. Er hat nicht nötig gehabt, einen Palast zu erwählen. Das wäre kein Problem. Ich glaube, dass er schon einen Palast gefunden hätte irgendwo. Oder einen Tempel. Er brauchte kein Gold und kein Weihrauch. Er brauchte den ganzen Firlefanz nicht. Er kam in Bescheidenheit. Jesus konnte sich Bescheidenheit leisten. Und wenn Gott zu dir, zu mir, zu uns heute Morgen kommt, wenn du eine Gotteserscheinung hast, dann erscheint dir Gott und immer in Bescheidenheit. In Bescheidenheit. Das soll Gott gewesen sein, ja, das war er. Die Großen und die Mächtigen stürzen vom Thron. Er geht nicht zu den Großen und Mächtigen, nein. Er geht zu den Armen und Hungrigen, zu den Benachteiligten. Und pass auf, er geht zu den Unengeln. Unengel, ich sage nicht Bengeln, aber Unengeln. Zu den Kranken, zu den Aussätzigen geht er, zu den Lahmen, zu den Blinden. Wenn wir Gotteserfahrungen machen, dann erleben wir die Bescheidenheit Gottes so harmlos, so schlicht, so niedrig, so unkompliziert. Gott ist nicht kompliziert, nur wir Menschen machen alles um Gott so kompliziert. Lasst uns gehen und diese Geschichte sehen. Weihnachten muss wirksam werden. Weihnachten muss uns in Fleisch und Blut übergehen. Weihnachten muss unser Leben erfüllen. Weihnachten sollte jetzt wirksam werden. Lasst uns gehen und diese Geschichte sehen. Wer die Herrlichkeit Gottes erleben will, muss sich verändern. Muss seinen Standort verändern. Muss dranbleiben. Muss auf Gottes Spur verfolgen. Wo ist er hingegangen? Wo ist er geblieben? Wer weicht und sagt, nein, später, morgen. Also ich kann mir vorstellen, dass da Hirten dabei waren, dass der Teufel, es gibt eine Geschichte, jemand erzählt, ein Dichter, der Teufel hat sich auch unter den Hirten gemischt. Und er sagt, ich gehe auch mit zur Anbetung Gottes. Und dann hat er sie alle verwirrt. Und er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen nicht auf. So, er baut diese Geschichte da aus. Also der Teufel hat sich auch unter den Hirten gemischt. Und ich kann dir sagen, der Teufel mischt sich in die Gemeinde mit rein. Der Teufel mischt sich in die Familie rein. Der Teufel mischt sich immer und überall ein, wo wir Gott feiern und anbeten wollen. Dann kommt er, nein, das kann man nicht so. Der Teufel mischt sich in die Kirche ein. Wenn es um die Anbetung geht, leise rieselt der Schnee. Stille Nacht, heilige Nacht. Und dann verschläft man sogar die Andacht. Ich habe nicht verschlafen, ich bin nur zu spät aufgestanden. Die Engel gaben einen Tipp. In Bethlehem. Sie haben ganz genaue Ortsangabe gegeben. Weißt du, die Engel sind sehr konkret. Gott ist sehr konkret. Und du sollst ihn Jesus nennen. Und in Bethlehem. In eine Krippe. In Windeln. Also Gott gibt ganz genau so, dass niemand irre gehen kann. Und er ist so einfach und so simpel, dass jeder finden kann. Geht hin. Die geben einen Tipp. Und die Herrscher jubeln und jauchzen und so weiter. Gott zwingt niemand. Die Engel zwingen niemand. Gott zwingt niemand zu seinem Glück und Gott zwingt auch niemand zu seinem Unglück. Die geben nur einen Hinweis. Und du bekommst auch heute über Weihnachten bestimmt irgendwo einen Hinweis über die Liebe Gottes. Gott liebt dich. Gott hat dich nicht aufgegeben. Für dich ist Jesus gekommen. Euch ist der Retter geboren. Und jetzt muss Weihnachten wirksam werden und wirksam bleiben. Da heißt es, und das Kind wuchs später. Weißt du, wir dürfen nicht nur bei der Krippe bleiben, von der Krippe weggehen und dann Halleluja. Nein, die Sache Jesu geht weiter. Das ist der Anfang. Und das Ziel vor Augen haben. Weißt du, wenn wir nur die Krippe angucken und sagen, wunderbar, was Gott getan hat, also praise Gott, Halleluja, und sich bei uns nichts verändert, sich, wenn wir weiter schweigen, weiter vor uns hin träumen und hindösen und so weiter, es darf nicht beim Alten bleiben, es muss anders werden. Wenn wir nicht weitermachen, hört die Heilung auf. Wenn wir nicht weitermachen, hört der Segen auf. Wenn wir nicht weitermachen, hört die Herrlichkeit auf. Dann kommen die ganzen alten Ängste wieder, die alten Bindungen wieder, die alte Depression wieder, das alte dumme Zeug kommt wieder, das du einmal rausgeworfen hast. Die finden dich. Die finden dich wieder und holen dich wieder ein. So, wir müssen weitermachen. Jesus ist geboren und jetzt, Gott hat einen Anfang gesetzt und jetzt geht's weiter mit der Suche. Die Erscheinung allein nützt nicht viel. Der Glaube, die Erkenntnis müssen wachsen. Jesus, er nahm zu an Gnade und Weisheit. Richtig wachsen, sich richtig entwickeln und sich gesund entwickeln vor allem. Das ist, darauf kommt es. Lasst uns hingehen, haben die Hirten gesagt. Das ist interessant. Lasst uns hingehen. Auch der Herodes, dieser Strolch, dieser Fuchs, oder wie die Bibel ihn auch immer nennen möchte. Herodes sagt den Weisen, geht hin und betet das Kind an. Und wenn ihr es gefunden habt und es angebetet habt, kommt zu mir und sagt es mir. Und berichtet mir. Weißt du, was das gewesen wäre, wenn die Weisen das gemacht hätten? Perlen vor die Säue werfen. Wenn du Gott angebetet hast, Gott begegnet hast, dann gehst du nicht mehr zum Herodes zurück. Das wäre der größte Blödsinn, der größte Unfug, den man machen hätte können damals, den die Weisen hätten machen können. Und so viele sehen Jesus, erleben Jesus, begegnen Jesus und tippeln zum Herodes wieder zurück. Und sagen, Herodes in Bethlehem, in der Krippe, im Stall, da liegt er. Und dann wundern sie sich, wenn es ihnen dann an die Gurgel geht. Dann wundern sie sich, wenn die dann angegriffen werden. Dann wundern sie sich, wenn dann Chaos angerichtet wurde. Dann wundern sie sich, wenn es nicht mehr weitergeht mit ihrem persönlichen Leben. Du hast bei Gottlose, beim Herodes nichts zu suchen. Das gehört auch zu Weihnachten. Alles in dieser Weihnachtsgeschichte eingepackt. Du bist ihm entronnen und bleibe ihm fern. Du hast bei den Religiösen in Jerusalem, bei den Schriftgelehrten und Pharisäern nichts mehr zu suchen. Du bist einem anderen Gott begegnet, hast einen anderen Gott kennengelernt, einen anderen Herrn. Er ist Herr. Und du kannst nicht mehr jetzt anderen Herren dienen. Entweder er oder die anderen, Herodes. Deine Gotteserfahrung passt nicht mehr in die alte Tradition hinein. Du hast was erlebt, es passt nirgendwo mehr rein. Du kannst alles vergessen. Die Hirten hatten Jesus gesehen und sie erzählten Maria, der Engel ist erschienen. Maria, du kannst es nicht vorstellen. Wir saßen und dösten und trauerten und waren in Depression. Wir waren ohne Hoffnung. Uns mochte niemand, uns liebte niemand. Und dann kam Gott selbst und sagte, bei euch ist der Retter geboren. Und weißt du, bevor du Zeugnis gibst, und das ist die Frage, wo du zuerst Zeugnis gibst, in der Gemeinde, der Maria wirst du Zeugnis geben. Maria ist ein Bild für die Kirche, für die Gemeinde Jesu. Und das weckte in Maria den Glauben, jawohl, mein Sohn Jesus ist der von Gott geschenkte. Mein Junge. Und das wächst in der Maria, das wächst in Jesus selbst. Und Maria hat eine Begeisterung und sagt, dieser Jesus. Und ich sage euch, die Geschichte ist noch nicht zu Ende mit den Hirten, dass sie dort waren und ihn angebetet haben. Hier, Maria hat es in ihrem Herzen all diese Worte bewegt, bis ans Kreuz. Bis nach Golgatha und sogar bis auf Pfingsten am oberen Saal. Da war sie überall dabei und sie hat all das in ihrem Herzen bewahrt. Jetzt erfüllt sich das, wo er die Mächtigen von dem Thron stürzt, wo er die Niedrigen erhöht, etc., etc., etc. Wo das Erbarmen Gottes wirksam wird. Er muss wachsen. Und das haben die Hirten. Ich möchte, dass du mal in die Haut der Hirten mal schlüpfst und mal so Hirtenkleid anziehst und Stock nimmst und Hut nimmst und dann gehst dort und das, was die erlebten. Und die sahen dieses Kind. Weißt du, wenn wir ein Kind sehen, dann sehen wir Zukunft, dann sehen wir Hoffnung, dann sehen wir, aus diesem Kerlchen wird mal was. Entweder schaukelt er die Welt oder was es auch immer sein wird. Dieser Junge. Er wächst und die Hirten haben sie gesagt, wartet mal, 30 Jahre später wird der Befreier kommen. 30 Jahre später wird dieser Jesus die Welt auf den Kopf stellen. 30 Jahre später wird er die Religion erschüttern. 30 Jahre später, mit 30 wird man Priester. Also das haben sie sich gedacht, mit 30 kann man König werden, konnte man. Man konnte auch früher. Und so weiter. Und dann kommt Jesus in den Tempel und die Hirten haben überall erzählt, der Erlöser ist schon mitten unter uns. So wie manche Dumme erzählen, der Antichrist ist unter uns. Da mag es sein, dass er unter uns ist. Aber für mich, Jesus ist unter uns. Wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen, ist er mitten unter ihnen. Jesus ist schon unter uns. Das haben sie erzählt. Und dann, als Jesus mit 12 in den Tempel waren, sie waren verblüfft. Wo kommt ihm diese Weisheit her? Dieses ganze Wissen. Sie spürten, die Gnade Gottes ist unter uns. Und dann taucht er unter für die nächsten 18 Jahre. Aber sie wussten, da ist einer da. Also unsere Lage ist nicht so hoffnungslos. Gott hat einen Erlöser, oder Jochebed hat einen Erlöser für Israel erbeten. Und Moses ist geboren worden und es hat 40 Jahre gebraucht, bis der Erlöser kam. Weißt du, in diesem Moses war Hoffnung. Da kommt ein Erlöser. Auch wenn der Feind es vernichten will, auch wenn es Pharao nicht wahrhaben will, auch wenn der Teufel nicht wahrhaben will, der Erlöser ist schon unter uns. Der Erlöser ist in der Wüste vielleicht. Der Erlöser ist noch nicht da, wo er hingehört, aber da kommt unser Befreier, unser Messias. Als ich mal in Israel war, ein Rabbi, der hat ganz groß Plakate in der Nähe von der Klagemauer aufgehängt, ein Rabbiner, ein alter Rabbiner. Der Messias ist schon unter uns. Was ist auch immer, was er geglaubt hat. Aber auf jeden Fall ganz groß in den Poster aufgehängt, der Messias ist schon unter uns. Und er wartet nur noch auf diese Stunde X, auf diese besondere Stunde. Der Messias ist bereits unter uns. Die Gnade wächst, die Hirten immer weniger Angst, die wissen, es kommt der Tag. Die Römer, die Heiden, die Gottlosen, die werden ihre Rechnung bekommen. Und die Begeisterung nimmt immer mehr zu, indem die Furcht immer mehr weicht und abnimmt. Und indem der Zweifel immer mehr weicht, die Gewissheit wird immer sicher. Jetzt, wo es ganz dunkel ist, und wenn du die Geschichte studierst, wo keiner mehr glaubt, wo die Leute sagten, wo Karl Marx seine Lehren verbreitete, wo der Darwin seinen Unsinn verbreitete, wo der Hegel seinen Blödsinn verbreitete und wo die ganzen Philosophen ihre ganzen Dummheiten verbreiteten um die Jahrhundertwende, da kam Erweckung. Die Erweckung in Wales, die Erweckung, Pfingsterweckung und so weiter. Je dunkler die Nacht ist, desto heller scheint die Herrlichkeit Gottes. Deshalb, wenn Sie heute Weihnachten abschaffen wollen, wenn Sie Ostern abschaffen wollen, wenn Sie Pfingsten abschaffen wollen, wenn Sie die Kirche abschaffen wollen, wenn Sie Jesus abschaffen wollen, je mehr Sie abschaffen wollen, wenn Sie das alles abschaffen wollen, das ist alles nur Feigheit. Die Kommunisten haben erzählt, Gott ist tot. Und wo ist heute Kommunismus? Kommunismus ist tot. Halleluja. Atheismus ist tot. Das ist alles Schrott jetzt inzwischen. Und die können alles verschrotten, was sie aufgebaut haben. Also du siehst, der Messias ist schon unter uns. Das haben diese Hirten gewusst und gespürt. Der Erlöser ist schon unter uns. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Ihr werdet's finden. Man findet, man entdeckt, wenn man anfängt zu suchen. Der Glaube wird immer vertrauter. Die Sache mit Gott wird immer persönlicher, zuversichtlicher und fröhlicher. Man ist begeistert. Lasst uns nach Bethlehem gehen und die Geschichte sehen, die Gott da geschehen ließ, die uns der Herr kundgetan hat. Wer von Gott etwas haben möchte, muss aufbrechen. Bruder und Schwester, du musst deinen alten Status quo verlassen. Du musst den Platz, das war gut bisher, das war gut für Vater, Mutter, Bruder, Schwester, aber es ist nicht gut für morgen. Wir müssen Status quo verlassen und was Neues anfangen. Du musst nach Bethlehem gehen, in die Versammlung gehen, da wo es Speise gibt, wo es Brot gibt, das Brothaus. Da, wo was los ist, da, wo Gott sich offenbart, da, wo Jesus wohnt, wo die Familie Gottes, diese heilige Familie Gottes ist, da musst du hingehen. Viele sind selber schuld, wenn sie verkümmern und verhungern und nicht mehr weiterkommen. Sie sind selber schuld, weil sie an die falsche Adresse sich wenden. Herodes! Rom! Oder was es auch immer ist. Die gehen immer dort, wo Gott nicht ist. Aber du sollst dorthin gehen, wo Gott ist. Bethlehem. Ach, Bethlehem, du kleinst unter den Städten in Ephrata. Was bist du da? Was soll aus Nazareth Gutes kommen? Weißt du, wir haben Vorurteile. Wenn du Gott begegnen willst, musst du deine alten Vorurteile aufgeben. Sekte. Aber ich sage euch eines, die Sekten haben viele Wahrheiten. Egal, ich halte auch nichts von Sekten, aber trotzdem. Aber ich bin offen für die Wahrheiten, die da und dort verkündigt werden. Wir wären heute gar nicht da, wenn die Wiedertäufer nicht da wären. Wir wären heute nicht da, wenn die Zungenredner nicht da wären. Wir danken Gott für all das, was Gott geschenkt hat. Alles, was Gott tut, tut er immer außerhalb des Establishments. Hast du richtig gehört? Gott tut alles außerhalb des Establishments. Alles, was Gott offenbart hat den Kindern Israel, ist nicht im gelobten Land offenbart worden, sondern außerhalb. Entweder in Babylon oder in der Wüste Sinai. Das Gesetz wurde in der Wüste Sinai gegeben. Nicht auf dem Karmel und nicht auf dem Ölberg. Alles Große, was Gott tut, tut außerhalb des Establishment. Abraham, wo kam er her? Aus Ur in Chaldea. Jakob, wo hat er seine Söhne, seine Frauen bekommen, seine Söhne gezeugt? In Mesopotamien. Und alle großen Offenbarungen, oder ich denke, die letzte große Offenbarung, Johannes auf der Insel Patmos, im Ägäischen Meer irgendwo. Dort passiert das Große. Das Große passiert nicht in der heiligen Stadt Jerusalem. Im Establishment, in der Kirche, im Vatikan oder wo es auch immer sein mag. Außerhalb. auf die, und die Ausgießung des Heiligen Geistes passierte nicht im Tempel, sondern auf der oberen Saal, auf dem Sionsberg. So. Jesus hat uns auf Golgatha erlöst, außerhalb der Stadt. Außerhalb der heiligen Mauern. Also, du musst aufbrechen nach Bethlehem. Auch wenn es nicht so weit weg ist. Jerusalem liegt nur 6 Kilometer weg von, Bethlehem liegt 6 Kilometer weg von Jerusalem, so. Dort kannst du Gott finden, 6 Kilometer weiter. Dort hat er seinen Sohn untergebracht. Als Zeichen wird das Kind in der Krippe liegen. Kein glorreiches Zeichen. Gott macht ganz selten glorreiche Zeichen. Also wenn du glorreiche Zeichen erwartest, dass jetzt plötzlich Gold regnet oder Goldzähne einem wachsen, vergiss das. Gott macht keine glorreichen Zeichen. Die fallen eher Zähne aus, bevor sie wachsen. Du wirst in die Wüste geschickt, bevor das alles passiert. Weißt du, wir sollen aufhören, dummes Zeug zu glauben, denn diese Dinge passieren nie und werden auch nie passieren. Es ist Blödsinn, religiöser Blödsinn, charismatischer Blödsinn. Gott handelt immer armselig, klein und gering. Kannst du da Amen sagen? So klein. Gott handelt immer unbedeutend. Gott handelt im Kind. Aber Gott handelt im Kind, weil das Kind noch wachsen kann. Wenn die Mutter in Bernau gewusst hätte, was aus dem Bengel einmal wird, hätte sie ihn vielleicht nie geboren. Mein Adolf Hitler. Gott handelt nicht mit fertigen Produkten, sondern mit Samen, mit Saatgut. Er legt etwas in die Krippe, er legt etwas in die Erde und so arbeitet er. Gott arbeitet mit Entdeckungen. Da entdeckst du, erkennst du, mit Erfahrungen, mit Wachstum, mit Veränderungen. Gott arbeitet so im Stillen, im Verborgenen. Weihnachten ist eine Provokation Gottes. Es fordert uns heraus. Entweder wir glauben daran oder wir gehen daran zugrunde. Als nichts mehr lief, als nichts mehr passierte, als nichts mehr zu hoffen war und jahrhundertelang schon keine Offenbarung. Die haben Tempel und Kult und Zeremonien, der Tempel neu eingeweiht und der Herodes und so weiter. Als nichts mehr lief, nur noch Zirkus, religiöser Zirkus, da sandte Gott seinen Sohn. Gott provoziert immer uns Menschen, fordert uns heraus. Es beleidigt den stolzen Menschen, der eingebildet dasteht. Wir sind die Wahren. Wir sind der Same Abrahams. Und dann kommt der Johannes und sagt, da ist den Bäumen schon die Axt an die Wurzel gelegt. Wir. Gott erwählt sich das, was nichts ist. Gott handelt, Gott reagiert und Gott greift ein, wenn alle Ideologien am Ende sind. Halleluja. Wenn alle Philosophien am Ende sind. Wenn alle Religion am Ende ist, wenn die Wirtschaft am Ende ist, da greift Gott ein, wenn du pleite bist, wenn alles verblasst, wenn die Probleme einem über den Kopf stehen und du nicht mehr weiter siehst, wenn alles vergeht, da handelt Gott, wenn alle stöhnen, wenn alle am Boden liegen, da handelt Gott, wenn alles in Schutt und Asche ist, dann beginnt er mit dem Aufbau. So war es damals, so ist heute, so wird es immer sein. Gott offenbart sich nach den Fehlschlägen. Gott offenbart seine Kraft in Schwachheit. Oder, ja, in der Schwachheit. Passt schon. Es passt. In der Schwachheit. Wenn nichts mehr geht, wenn alle schwach sind, wenn alle fertig sind, dann sagt ihr, Kinder, jetzt will ich euch noch was zeigen. Jetzt will ich euch noch was offenbaren. Jetzt will ich euch noch was tun. Jetzt soll noch was geschehen. In Schwachheit. Gott bezwingt die Schwachheit, überbietet Philosophie, Religion und Ideologie. Er überbietet alles. In Schwachheit. In Schwachheit. Erst wenn man tot ist, dann greift Gott ein und sagt, kommt her, ihr, die ihr lebt, kommt her. In Schwachheit. Josef zieht nach Palästina, als Herodes tot ist. Da beginnt wieder die Geschichte Gottes ganz neu. Dann kommt Gott zurück und holt wieder seinen Sohn aus Ägypten. Wenn wir am Ende sind, wenn wir nicht mehr weiter wissen, da ist Gott am Handeln. Lasst uns diese Geschichte sehen. Mittendrin in der Nacht begegnet Gott den schwachen Hirten, den elenden Hirten, den entmutigten Hirten. Wie lange sollen wir noch warten? Wie lange sollen wir noch auf Gott hoffen? Wie lange sollen wir noch beten? Wie lange sollen wir noch Wort Gottes lesen? Wie lange noch? Gott ist ein Gott, der uns aus den Sackgassen herausführt. Dieses Wort habe ich diese Tage bekommen. Gott ist ein Gott, der uns aus den Sackgassen herausführt. aus den Engpässen. Und als die Engel gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns gehen und die Geschichte sehen. Sie fragten sich, was machen wir jetzt? Jetzt ist Gott erschienen. Jetzt ist Gott uns begegnet. Was machen wir jetzt? Wissen wir, was jetzt als nächstes dran ist? Du bist Gott begegnet. Gott hat zu dir gesprochen, gestern, heute, heute Nacht vielleicht. Dich informiert. Gott hat sich offenbart. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt sind wir gefordert. Jetzt sind wir dran. Und jetzt erwartet Gott, dass wir unsere Füße bewegen, unsere Herzen bewegen, unsere Hände bewegen. Das Gefühl, das fromme Gefühl, selige oder selige, fröhliche Weihnachtszeit reicht's nicht aus. Nur selige Gefühle reichen nicht aus. Wir müssen ein paar Entscheidungen treffen für unser persönliches Leben. Weihnachten muss Gestalt bekommen, muss Format und Form annehmen. Mit der Geburt Jesu ist die Sache noch nicht vollendet. Jetzt geht es richtig los, Leute. Jetzt fängt erst die Geschichte an. Jetzt kommt der Gesundmacher. Der Gesundmacher. Und die Hirten kamen zum Gesundmacher. Und er war nur so groß, der Gesundmacher. Und die sind von dem Gesundmacher, vom Heiland weggegangen. Diese Nachtwanderung hat sich gelohnt für sie. Wir sind gesund. Wir sind von Gott berührt. Wir sind Gott begegnet. Und sie kamen in der Nacht zum Heiland, zum Gesundmacher. Und sie waren so überwältigt. Das hat Gott für uns getan. Ich lang mir am Kopf als erwachsener Mann. Weißt du, wenn ein König gewesen wäre, wenn er gleich so als König auf die Erde geplumpst wäre, dann könnte ich glauben als Mann. Aber weißt du, so ein Baby. Ich muss vorstellen, für die Schwestern und Frauen ist es vielleicht simpel zu glauben. Aber für uns Männer ist so schwer zu glauben, das sollte der Heiland der Welt, der Gesundmacher sein, der Retter, der Erlöser sein. Wahnsinn. Wahnsinn. Die Hirten, von denen heißt es, sie eilten hin, sie nutzten die Stunde, die Gunst Gottes, sie wollten diese göttliche Bescherung sich nicht entgehen lassen, sie wollten sich nicht zweimal sagen, Geschwister, das ist mir noch großes, weißt du, ich habe über die Weihnachtsgeschichte meditiert und ich predige schon 40 Jahre bald darüber und ich bin überrascht, jedes Mal finde ich was Neues. Bin überrascht. Ich weiß, ich werde nie fertig, weil da sowas Göttliches drin ist. Die himmlische Heerscharen erscheinen nur einmal. Gott erscheint und Gott begegnet uns einmal. Gott bettelt niemand. Komm bitte, folg mir nach. Ich brauche ein paar Leute, die sich hinter mir stellen. Gott braucht niemand. Er hat Legionen von Engeln, wenn er braucht. Er kann Menschen aus Leben noch genug schaffen. Das ist für ihn kein Problem. Aber er ladet uns ein über diese himmlischen Heerscharen. Er will niemand vergewaltigen und sagt, du musst. Weißt du, das ist das Schöne dabei zum Kind. Weißt du, wenn da in Gottheit so ein Herkules oder so Zeus oder so Jupiter oder was weiß ich, irgendwie eine andere Gottheit dort stehen würde, die würden alle niederfallen. Aber so ein Kind, was soll das Kind bewirken? Gott gibt jedem die Freiheit bei diesem Kind. Kannst machen und will und lassen. Kannst glauben oder nicht glauben. Gott redet, wer hört's, ist okay, wer es nicht hört, der soll es bleiben lassen. 40 Jahre später oder 30 Jahre später war alles das, was die Engel gesagt haben, die Erlösung perfekt vollbracht, vollendet. Sie sahen den Stern und ich habe mich gefragt, wie haben die Hirten genau den Stall gefunden? Mitten in der Nacht. Und ich sage dir das, was die Weisen im fernen Osten gesehen haben, das haben die Hirten auch zu Hause gesehen in Bethlehem. Der Stern stand über den Stall, es war gar nicht kompliziert. Wenn wir anfangen, Gott zu suchen, es ist nicht kompliziert, Gott zu finden. Da leuchtet dieser Stern. Weißt du, da übertragen sich die Gedanken. Da plötzlich kommen von allen Richtungen so Sternenmarsch. Kommen von allen Richtungen die Leute, wo gehst du hin? Nach Bethlehem. Und du auch? Ja, ich auch. Lass uns zusammen gehen. 2 und 2, 3 und 4 und plötzlich ist eine ganze Pilgerschaft, die nach Bethlehem pilgert oder hinpilgert, von Gott angezogen. Die Menschen sind von Gott angezogen. Wenn du einmal anfängst zu gehen, fängt an, Gott dich zu ziehen. Denk an Simeon und Hanna auf Anregung des Heiligen Geistes. Die Gedanken übertragen sich plötzlich, finden sich Gleichgesinnte, plötzlich kreuzt einer dem anderen den Weg und sagt, wo gehst du hin? Nach Bethlehem. Anfangen musst du. Du musst den ersten Schritt tun und der erste Schritt ist der wichtigste Schritt in deinem Leben. Egal, ob du zum Briefkasten um die Ecke gehst oder nach China verreisen möchtest. Der erste Schritt ist der wichtigste. Je mehr wir uns Christus und seinem Evangelium nähern, desto mehr nähern wir uns Menschen, die den gleichen Weg gehen. Plötzlich kommen die und die und die und die zusammen, die das gleiche Ziel verfolgen, die das gleiche wollen, die das gleiche tun. So Gleichgesinnte, plötzlich findest du Gleichgesinnte. So kamen sie nach Bethlehem. Gar nicht so kompliziert. Wir rätseln, wie sind sie da in der Nacht dorthin getippelt. Plötzlich findest du Menschen, wenn du anfängst, dem Evangelium zu folgen, findest du, die auch das Gleiche wollen, denen es genauso geht wie dir. Und sie fanden das Kind und beteten es an. Sie wussten, dieses Kind wird ein Heiland, ein Gesundmacher werden. Warte, warte nur 30 Jahre. Und Gott hat dir eine Verheißung gegeben und die meisten Menschen, die wollen sofort, möchten heute ganz schnell sofort Heiland, jetzt noch bevor die Nacht kommt. Du stirbst nicht sofort und du lebst auch nicht sofort. Weißt du, wir sind dumm. Wir denken, weißt du, Gott sagte, des Tages du von dem Baum essen wirst im Garten Paradies und im Garten Eden, des Tages wirst du sterben. Ist Adam und Eva tot umgefallen? Die sind nicht tot umgefallen. Keiner von denen. Der Adam lebte noch 930 Jahre. Ja? Du wirst sterblich werden, wenn du nicht gehorchst. Auch wenn du gehorchst, wirst du auch nicht sofort gleich die Welt auf den Kopf stellen. Jesus hat auch nicht sofort die Welt auf den Kopf gestellt. Hast nicht nötig gehabt. Das Kind wuchs, nahm zu an Gnade und Weisheit. Die sind aus dem Paradies vertrieben worden. Das sind sie. Und sie sollten Söhne und Töchter. Das ist wahr. Und einer der Nachkommen Evas wird der Schlange den Kopf zertreten. Die haben 4000 Jahre darauf gewartet, bis das passiert. Also Gott wartet nicht nur 30 Jahre, Gott wartet manchmal 4000 Jahre, bis das passiert, was er verheißen hat. Sie wussten, mit 30 wird er sein Amt antreten, den Thron besteigen, die Tyrannen unterwerfen und seine Herrschaft antreten. Warte, es kommt. Der Messias ist schon unter uns. Eigentlich sollten wir so ein Transparent tragen in unserem Leben irgendwo umgehängt. Der Messias ist in mir. Der Erlöser ist in mir. Der Heiland ist in mir. Der Erlöser lebt schon. Auch wenn er noch so klein ist. Auch wenn ich noch so wenig Glauben habe. Vielleicht nur 5 Gramm. Aber ich bin schon infiziert. Ich bin schon von Gott infiziert. Ich bin schon vom Himmel infiziert. Ich bin schon von der Herrlichkeit Gottes infiziert. Gott lebt in mir. Gott hat Zeit, sehr viel Zeit sogar manchmal. Nur wir sind ungeduldig. Wie lange noch, o Herr? Sie wussten, der Erlöser ist schon unter uns. Was soll es? Er ist noch nicht da. Er hat schon genug Kraft. Und wenn er genug Kraft hat, wird er kommen. Und als Johannes der Täufer in der Wüste anfing zu predigen, wussten die Hirten ganz genau, und die haben die ganze Vorarbeit schon geleistet. Weißt du, wir fragen uns, wie konnte Johannes so schnell hochkommen, ganz Judäa und ganz alle Priester und alle gehen raus und lassen sich vom Johannes taufen. Wie war das nur möglich? Die Hirten haben das Saatgut schon in den Boden gelegt. Die Hirten haben überall gequatscht und erzählt, der Messias ist geboren. Wir haben es ihn gesehen. Herodes wollte ihn umbringen, aber der muss da sein. Gott kann man nicht umbringen. Gott kann man nicht auslöschen. Gott kann man nicht liquidieren. Der ist unter uns und wir wissen, der Tag wird kommen und Gott wird nie versagen. Gott versagt nie. Wir werden erlöst. Die Erlösung naht sich. Und die haben überall erzählt, die Hirten. Und weißt du, Mundfunk funktioniert viel besser wie Presse und Rundfunk. Mundfunk. Und das vergisst nicht. Und Maria hat all diese Worte in ihrem Herzen bewegt. Der König ist geboren. Der Messias ist schon da. Niemand muss mehr Angst haben oder verzweifeln oder sich fürchten. Niemand mehr. Dieser Gott, er ist da. Und der Befreier. Aber weißt du, kann so ein Baby einen befreien? Der kann's. So ein Befreier. Wer kann's? Und er kann's. Keiner muss vor Jesus Angst haben, aber so langsam entwickelt er sich zu einem großen Befreier. Gott will verstanden werden. Wie Gott arbeitet. Er arbeitet so in kleinen Schritten. Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. So arbeitet Gott. Gott arbeitet sehr gründlich, sehr genau. Die Menschen, die Jesus ernst nehmen, verstehen, was gemeint ist. Euch ist der Heiland, euch ist der Retter geboren. Unverständlich bleibt er nur denen, die ihn nicht akzeptieren wollen, die so religiös-nationale Befreiungsträume träumen. Ja, die Römer raus aus dem Land. Die Römer sitzen heute noch in Palästina eigentlich, wenn wir das alles sitzen. Jerusalem ist immer noch eine belagerte, besetzte, zerstörte, zertretene Stadt. Gott geht es um ganz andere Befreiungen. Befreiung auf eine ganz andere Ebene. Befreiung von der Selbstbezogenheit. Befreiung von der Selbstbezogenheit, Befreiung von inneren Verstrickungen, Befreiung von seelischen Verletzungen, Befreiung von ungelöster Schuld. Das ist viel wichtiger, als die Römer aus dem Land zu jagen. Wann wirst du dein Reich aufrichten? Euch gebührt nicht Tag und Stunde zu wissen, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das ist Befreiung, Kraft zu bekommen, Leben zu bekommen. Er ist, der uns befreit. Weißt du, er ist gekommen, um uns aus den ganzen religiösen Verstrickungen zu befreien. Von dem ganzen religiösen Wahn und Kult und religiösen Gefängnis zu befreien. Da ist er gekommen. Wir wissen eigentlich heute über die Hirten sehr wenig. Die Hirten von Bethlehem. Ich habe versucht herauszufinden, was ich herausfinden kann. Aber wir wissen sehr wenig. Was waren das für Kauze? Was waren das für Menschen? Was waren das für Typen? Warum ist Jesus gerade ihnen als erstes angekündigt worden und nicht dem Priester im Tempel und nicht dem Herodes auf dem Thron und nicht dem Kaiser Augustus oder dem Landpfleger irgendwo in Syrien oder sonst irgendjemand? Warum ist er gerade den Hirten angekündigt worden? Weißt du, die Hirten. Die Hirten aus der Zeit Jesu, wir wissen also eigentlich wenig, aber alles, was wir wissen, ist, dass die Hirten ein anderes Wort für Betrüger sind. Diese Hirten ist ein anderes Wort für Betrüger. Das habe ich rausgekriegt. Ein anderes Wort für Betrüger. Und für die ist Jesus gekommen. Wir haben ja einige Beispiele in der Bibel über die Hirten. Das sind Nomaden. Mietlinge, wir haben ja, der Mietling, der kümmert sich nicht, verstehst du, der lässt alles stehen oder so weiter. Wir haben auch vom Gesetz her, vom jüdischen Gesetz da, also wenn der Schaf, wenn er das Fell und Kopf hochhalten kann und so weiter, dann ist er unschuldig, dass es dir gestohlen wurde oder zerrissen worden ist und so weiter. Also Hirten, naja, sind also Betrüger gewesen. Die waren nicht ganz die ehrlichsten Menschen. Die haben dem Staat die Steuer unterschlagen und so, keine Steuer. Die waren Nomaden, die sind weitergezogen. Nomaden kennen keine Grenzen. So wie die Nomaden in Lapp, oben in Finnland, wo wir da waren. Die gehen nach Schweden, die gehen nach Finnland, die gehen nach Norwegen, die gehen nach Russland. Die kümmern sich nicht um die Grenzen. Denen ist der Staat Schnuppe. Das sind Nomaden. Und das waren die Hirten hier. Diese Hirten, ja. Die Bibel, also die Schriftsteller aus der Bibel, die uns so Hirten beschreiben, die geben kein positives Bild über die Hirten. Stall war ihr Lebensraum. Dort lebten sie, schliefen sie. So wie der Hirte, der war ständig da. Da hat er sein Hobel, seine Säge gehabt, sein Werkzeug gehabt, sein Fell gehabt. Das war sein Zuhause. Der lebte mit den Schafen, waren manchmal wortkarg. Wir lesen also, dieser Hirtenstand in Jesu, aus der Zeit Jesu, da heißt es von damals in einer Schrift, man lasse seinen Sohn, aus dem Talmud steht es drin, man lasse seinen Sohn nicht ausbilden zum Eseltreiber, zum Kameltreiber, Hirten oder Krämer, denn ihr Handwerk ist ein Handwerk der Räuber. Also so wurden die Hirten aus der Sicht der Juden, also Schriftgelehrte, Pharisäer, Priester, das sollte man Junge werden, Pfarrer oder Prediger. Aber na, um Himmels Willen, nicht Eselstreiber, nicht Kamelführer oder nicht Hirte oder Krämer. Das sind Räuber. Und auch von Jesus. Und in Zacharia Kapitel 11, Vers 17 wird uns auch beim Propheten im Alten Testament angedeutet, man hat schlechte Erfahrungen mit den Hirten gemacht. Und weil man schlechte Erfahrungen mit den Hirten gemacht hat, heißt auch dieser Text, weh meinen nichtsnutzigen Hirten, der die Herde in Stich lässt. Also wenn es brennt, haut man ab. Und genau das war es auch. Jesus erscheint und die lassen alles in Stich und die verschwinden. Das sind also diese Betrügerhirten, wie die Juden den Hirten gesehen haben. Eine jüdische Quelle warnt uns sogar vor den Hirten. Also und zwar von Hirten und Räuber wird in einem Atemzug im Talmud da gewarnt. Okay, das sind die Hirten. Aber die Hirten haben auch eine feine Seele. Weißt du, die Hirten, in meinem Evangelium heißt es, und die Hirten waren bei ihren Hürden. Da sind gerade Lämmer zur Welt gekommen. Die waren so beschäftigt mit den vielen kleinen Schäfchen, die jetzt geboren wurden. Und so weiter. Die haben sich um das neue Leben, das neu werdende Leben gekümmert. Sie haben ihr Haus und Hof und alles verlassen und sie waren bei ihren Hürden draußen auf der Weide. Und es war in der Weihnachtszeit, 24. Dezember rum. Und Und in der Zeit, während sie bei den Hirten waren, ist in ihrem leeren Stall der Heiland eingekehrt. Weißt du, sie kümmern sich um das werdende Leben, um die Mutterschafe und sind Geburtshelfer. Und während sie sich so um das neue Leben kümmern, kümmert sich Gott um ihr Leben. Und da habe ich eine ganz große Wahrheit entdeckt. Je mehr wir uns um das werdende Leben kümmern, um die Schöpfung Gottes kümmern, desto mehr kümmert sich Gott um uns. Und das war diese Schnittstelle. Ich muss in dein Haus einziehen, Zachäus. Ich muss Hirten, ich muss in euren Stall einziehen. Der bekommt Erlösung. Während die Hirten der Schöpfung dienen, dient der Schöpfer den Hirten. Das Evangelium für mich. Wer die Schöpfung ehrt und der Schöpfung dient, dem dient der Schöpfer. Wir finden diesen roten Faden, wie einen roten Faden durch die ganze Heilige Schrift. Wer hilflosen Menschen dient, dem dient Gott. Wer den Gebärenden dient, dem dient das Leben. Wer sich an der Entstehung des Lebens beteiligt, an dem beteiligt sich das Leben selbst. Wer jemanden in einer schweren Stunde, wie jetzt eine Mutterschaf, beisteht, das ist natürlich Räuber. Weißt du, auch der Räuber hat ein gutes Herz. Auch der Räuber hat eine Mutter. Auch der Räuber ist aus Fleisch und Blut. Auch der Räuber hat ein Gefühl. Auch der Räuber. Wie wäre die Welt? Wie wäre die Welt? Oder wie hätte die Welt ausgesehen, wenn der englische Soldat, der einen Verwundeten im Schützengraben sieht und der blutet, der hat sein Gewehr schon ausgestreckt, der hätte nur abdrücken können und hätte 50 Millionen Menschenleben gerettet. Aber er hat gesagt, ich bin Soldat. Ich tue sowas nicht. Ich bin ein Soldat. Auch der Hirte hat ein Herz. Auch der hartgesottenste Soldat hat ein Herz. So, wer Kranken dient, dem dient Gesundheit. Wer Armen dient, dem dient der Reichtum. Also sie dienten, diese Hirten, diese hartgesottenen Hirten, von denen man überhaupt nichts annimmt und so weiter. Sie gingen nach Bethlehem und Sie haben den Heiland erlebt. Gott hat sie entschädigt für das, was sie getan haben. Und wenn du etwas für Gott tust, Gott entschädigt dich und Gott entschädigt mich. Und er will uns entschädigen. Und dann gehen wir noch ganz schnell weiter. Die Hirten, sie breiten das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt wurde. Sie breiten das Wort aus von diesem Kind, das ihnen gesagt worden ist. Lassen wir uns einfach einladen, einfach das, was Gott an uns getan hat, das, was Gott in uns gewirkt hat, das, was Gott uns kennenliest, das, was wir von Gott erfahren haben, einfach ausbreiten. Nicht für uns behalten. Je mehr du von dir weitergibst, desto mehr wird Gott dich segnen. Halleluja. Desto mehr wird er dich segnen. Lasst uns aufstehen und lasst uns in die Gegenwart Gottes gehen. Wir wollen heute einfach uns unter dem Segen Gottes stellen und sagen, Herr, begegne mir, wie du damals den Hirten begegnet bist. Berühre du uns, wie du damals die Hirten berührt hast. Verändere du uns, wie du damals die Hirten verändert hast. Ob sie gut waren oder nicht. Wenn jemand zu Jesus kommt, der wird von einem Augenblick zum anderen gut. Halleluja. Ohne Prozess oder große Anstrengung, das Wunder. Du kannst nicht mehr. Wenn du das Baby, dieses hilflose Baby gesehen hast, hast du Gott gesehen. Bist du Gott begegnet, bist du dem Himmel begegnet. Und schon allein diese kleinen Lämmer, die geboren werden, schon allein dieses, mein Schaf. Und für mich ist der Heiland geboren, das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und dann sehen wir Johannes auf der Insel Patmos, er sieht das Lamm Gottes, das alles überthront. Also du siehst, für die Hirten, für die hartgesottensten Typen ist der Heiland gekommen. Weißt du, ich habe gedacht, nur für die Heiligen, für die Frommen, für die Beter, für die, die gesegnet sind und die schon christliches aus den christlichen Familien kommen, die christlich erzogen sind, die christliche Ausbildung haben. Nein, Jesus ist für alle und für die Schlimmsten gekommen. Und dort fängt an, wenn du den Schlimmsten retten kannst, hast du sie alle gerettet. Und Gott will die Schlimmsten retten. Hab Gnade auch für die Schlimmsten. Weihnachten ist für die Schlimmsten, für die schlimmsten Situationen. Und Weihnachten ist ein Fest, wo alles geordnet wird, wo Gott alles in Balance bringt, wo Gott den Ausgleich schafft. Maria weiß nicht, wie es weitergehen soll, Gott weiß es. Du weißt vielleicht auch nicht, wie heute weitergeht, Gott weiß es. Josef wird nachts im Traum überzeugt und Josef kommt zu Maria und sagt, Maria, wir machen das Aufgebot, wir heiraten morgen. Vorher will ich nichts zu tun haben, überlegt sich, wie er abhauen, untertauchen kann, nach Ägypten verschwinden kann und schon wieder vielleicht dort schon irgendwie was vorgesorgt. Gott hat schon alles so vorbereitet und sagt, morgen heiraten wir. Oder dann, aber wie geht's weiter? Weißt du, Gott sorgt, wenn du anfängst mit Gott zu leben, Gott sorgt für dich weiter. Ich mach dir Mut. Fang an, Gott zu vertrauen. Wenn du Jesus in dein Leben hineinlässt, lässt du Probleme in dir hinein, aber auch die Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Und jemand hat hier heute Morgen gebetet. Weißt du, ich kam und mein Leben war ein Chaos, ein Durcheinander. Aber Jesus kam hinein. Wo Jesus kommt, kommt Ordnung, kommt Kosmos. Und Jesus zieht vor, im Stall zur Welt zu kommen, denn da hat er noch Arbeit. Da kann er was tun. Da wird was getan. Und da passiert etwas. Und Halleluja, ich danke dir, Jesus, für dieses große Wunder, dass du heute uns geschenkt hast, selbst geschenkt hast. Du hast dich selbst uns hingegeben. Und wie solltest du mit uns nicht alles, mit dir selbst uns alles schenken? Preis Gott.